Du selber als, ich sag mal, Gesellschaftswissenschaftler hast vielleicht nochmal eine besondere Perspektive auf das, was, ich sag mal, gerade abgeht, auch was weltweit tatsächlich mittlerweile diskutiert und lautstark gefordert wird. Deswegen vielleicht als Einstieg, welche wissenschaftliche Perspektive hast du, wenn es einen kritischen Blick auf die Polizei gibt?
Ja, also ich glaube, erstmal, dass sich jetzt wieder zeigt, dass es sozusagen die Wissenschaft, also die wissenschaftliche Perspektive gar nicht so in der Einzahl gibt. Und dass man auch, jetzt wenn man an der Uni arbeitet oder wenn man versucht, so das wissenschaftlich zu fassen, sehr stark angewiesen ist oder wieder zurückgewiesen ist auf die sozialen Bewegungen. Also das, was wir jetzt erleben, das ist ja in der Anmoderation jetzt gerade auch schon gesagt, das wäre vor 3 Wochen absolut undenkbar gewesen, dass wir auf einmal Forderungen nach Abschaffung der Polizei oder sogar erleben, dass beschlossen wird, dass die Polizei abzuschaffen ist. Bis vor 3 Wochen war es so, wenn man das vertreten hat, solche Positionen auf irgendwelchen Kongressen oder in Zeitschriften oder so, dann ist man als verrückt, hat man da gegolten. Und das zeigt, glaube ich, wie stark eigentlich auch diese Bewegungen mittlerweile geworden sind und welche Protestformen da auch zum Erfolg geführt haben. Und das ist, finde ich, auch interessant, dass das eben ein transnationales Phänomen von Anfang an ist. Also dass das sozusagen sowohl in den USA als auch in Europa sofort sehr, sehr radikal geworden ist und dass die wissenschaftliche Debatte oder die Debatte an den Unis hat eigentlich in den letzten Wochen nur darauf reagiert, hat versucht sozusagen die theoretischen Forderungen der Bewegung irgendwie zu unterfüttern oder zu flankieren oder vielleicht auch einzuordnen. Aber im Prinzip würde ich sagen, ist das Neue daran, was wir jetzt in den letzten 2 Wochen so erleben, kein Impuls aus der Wissenschaft gewesen, sondern ein Impuls von der Straße.
Aus welcher Richtung kommt denn eine klassische Polizeikritik oder kam sie denn bis jetzt vielleicht auch so ein bisschen historisch betrachtet?
Also es gibt natürlich, seit es die Polizei gibt, auch schon Polizeikritik. Man kann vielleicht sozusagen so in der so einer längeren Geschichte zurückblicken, dass es schon lange eine Kritik seitens der Arbeiterinnenbewegung in der Polizei gab, was auch viel damit, also zumindest im europäischen Kontext, viel damit zusammenhängt, dass sozusagen auch die Polizei häufig eingesetzt wurde, um zum Beispiel Streiks niederzuschlagen, Arbeiteraufstände zu verhindern und sozusagen auch die Arbeit dazu, dass irgendwie die Polizei mit dem Kapitalismus zusammenhängt oder dazu da ist, die Eigentumsverhältnisse zu schützen. Das war lange Zeit auch in der Linken so die dominante Eigentumskritik. Und wichtig ist aber, glaube ich, zu sagen oder zu sehen, dass jetzt die neuere Kritik eben stark von der Black Lives Matter Bewegung überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt wurde, sowohl was die soziale Bewegung angeht, als auch was die wissenschaftliche Debatte angeht, und das eben eine dezidiert antirassistische Kritik ist. Und da eben auch, dass man sozusagen diese Bewegung herausgestellt hat, dass eben auch eine starke Differenz zwischen gibt, wie weiße Menschen und schwarze Menschen die Polizei wahrnehmen, was sie für Erfahrungen mit der Polizei machen und wie die Polizei sie auch prägt und formt. Und ja, also ausgelöst tatsächlich durch diese zahlreichen massenhaften Tötungen von schwarzen Menschen in den USA. Das sind sicherlich die dramatischen Fälle, aber ich glaube, man kann jetzt auch sehen, dass die Tatsache, dass das so schnell auch in Europa sich der Protest formiert hat nach der Ermordung von George Floyd, dass es auch zeigt, dass es nicht nur um diese dramatischen Fälle geht, wo jetzt Leute getötet werden, sondern dass es auch eine Alltagserfahrung ist. Also dass es nicht nur sozusagen diese dramatischen, ganz krassen Fälle geben muss, sondern dass es auch dazu spricht, was manche Menschen eben in ihrem Alltag in der U-Bahn, auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit, was die für Erfahrungen mit der Polizei machen. Und das ist sozusagen halt diese antirassistische Kritik, die jetzt glaube ich, sehr viel präsenter ist als die klassische kapitalismuskritische oder marxistische Kritik, die natürlich davon auch nicht zu trennen ist.
Nur ist Black Lives Matter eine Bewegung aus den USA, ist dort entstanden, auch wenn sie natürlich ein weltweites Anliegen hat. Und wenn man Forderungen stellt nach Defund the Police, dann kommt es natürlich erstmal aus einem, ich sag mal, US-amerikanischen Kontext und wird dann je nachdem in dem Land anders betrachtet. Deswegen finde ich es vielleicht wichtig, erstmal anzuschauen, wo sind denn die Unterschiede in der Struktur und vor allem auch in der Machtposition zwischen der Polizei in den USA und der Polizei in Deutschland.
Ja, also das würde ich auch unterstreichen. Das ist natürlich ganz wichtig, sich die konkrete Situation vor Ort anzugucken. Die Geschichte der Polizei in den USA und die in Europa und insbesondere in Deutschland ist natürlich schon mal eine ganz andere. Also in den USA ist es so, dass eigentlich die Entstehung der Institution der Polizei, wie wir sie jetzt kennen, ganz stark mit der Praxis der Versklavung zusammenhängt, mit der Institution der Sklaverei. Also die insbesondere in den Südstaaten geht eben darauf zurück, dass sozusagen die sogenannten Slave Patrols, also Gruppen von weißen Menschen, die dafür zuständig waren, entlaufene Sklaven wieder einzufangen. Und das sind sozusagen die institutionellen Ursprünge der Polizei. Da zeigt sich auch, wie stark eigentlich die Polizei verwoben ist mit dem Rassismus schon in ihren Ursprüngen her. In Europa und in Deutschland dann gibt es diese Geschichte der Versklavung nicht auf diese Weise, aber auf andere Weise. Also in Europa zumindest sind viele der Polizeipraktiken, die wir jetzt kennen, stark dem Kolonialismus verbunden. Viele der Techniken wurden zunächst einmal in den europäischen Kolonien ausprobiert und eingesetzt, also eben zuerst an nicht weißen Menschen erprobt. Und insbesondere in Deutschland gibt es natürlich auch das Kapitel der Polizei und Nationalsozialismus. Also auch da gibt es eine Kontinuitätslinie. Das sind sozusagen so die problematischen Aspekte. Ein anderer Unterschied, glaube ich, jetzt auch zur Bewertung der jetzigen Situation ist die Frage, was hat eigentlich die 68er Revolution auch verändert an den historischen Kontinuitäten der Polizei. Die 68er-Bewegung hat es in den USA viel weniger geschafft als in Deutschland. Hier gab es institutionelle Reformen, auch vom gesellschaftlichen Bild der Polizei, auch neue Aufgaben. Nicht immer nur zum Besten, auch ein paar problematische Entwicklungen. Aber also so deshalb glaube ich, man muss sich das alles auf jeden Fall differenziert anschauen. Womit ich aber nicht meine, dass ich glaube sozusagen, dass in Deutschland die Polizei irgendwie weniger schlimm ist oder weniger problematisch. Ich glaube einfach nur, man muss sich genau angucken, wie sich auf andere Weise hier, ja, zum Beispiel der polizeiliche Rassismus zum Ausdruck bringt. Und dann natürlich auch in anderer Weise sich anschauen, wie man die Reformmaßnahmen einleiten kann. Also in den USA ist es so, dass eben sehr, sehr leicht ist, im Prinzip die Polizei zu kritisieren, weil sie offen militärisch im Prinzip auftritt, auch der martialisch auftritt. In Deutschland ist das anders. Da haben wir Communicator-Einheiten und haben wir sozusagen Community-Policing-Versuche. Das macht es zum Teil schwieriger, die herauszuarbeiten, was auch die repressive und die autoritäre, gewaltförmige Dimension der Polizei auch in Deutschland immer noch ist. Und deshalb, glaube ich, muss die Kritik anders ansetzen und müssen auch die Reformvorschläge zum Teil spezifischer verfahren.
Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt auf die Reformvorschläge und vielleicht zum Anfang, weil es ja doch ein relativ großes Feld. Ich hatte schon Probleme, den Slogan Defund the Police irgendwie vernünftig ins Deutsche zu übersetzen. Ja. Was steckt denn dahinter oder was verbirgt sich denn hinter diesem Ruf, hinter diesem Slogan?
Also in den USA ist es so, dass das eigentlich ein Schritt ist, also dass es ein Teil ist des generellen Ansatzes des Polizeiabolitionismus. Abolitionismus bezieht sich oder stellt sich selber explizit in die Tradition des Kampfes gegen die Sklaverei, also Abolition, und sieht eigentlich sozusagen den Kampf gegen die Polizei und auch das Gefängnis als Fortsetzung dieses Kampfes der Unterdrückung von schwarzen Menschen durch staatliche Institutionen. Ja, und Abolition, das betonen eigentlich alle wichtigen Theoretikerinnen, hat immer zwei Aspekte. Also das eine ist, das ist das, was wegfällt, was es jetzt gibt. Und da ist eben Defund ja ein Ansatz, also einfach Geld abzuziehen aus den Polizeiapparaten, die Polizeibudgets zu kürzen und das Geld umzuverteilen in andere Bereiche, wie zum Beispiel die Gesundheitsversorgung oder den sozialen Wohnungsbau und so weiter. Auch bestimmte Straftatbestände zu entkriminalisieren, die Polizei zu entmilitarisieren, also all diese Sachen, wo man sagen könnte, da muss was wegfallen, was es jetzt gibt. Und Abolition suggeriert dann irgendwie, es geht einfach um Abschaffung und der Rest bleibt gleich. Aber die abolitionistische Theorie oder auch die soziale Praxis, die dahinter steht, betont auch immer, dass es immer damit einhergeht, auch was Neues zu schaffen, also neue Institutionen zu erfinden und einzurichten und sozusagen die frei werdenden Ressourcen dann eben auch dementsprechend umzuverteilen. Und das sind ja Institutionen der demokratischen Teilhabe, der politischen, sozialen, kulturellen, ökonomischen vor allem Macht auch, die an die marginalisierten Communities, mit denen sie in die Lage versetzt werden sollen, tatsächlich ihr Leben selbst zu gestalten. Und ja, das Defund the Police ist sozusagen die eine Seite davon und die andere Seite ist sozusagen andere Formen der demokratischen Selbstregierung zu schaffen und zu erfinden.
Welche Formen oder welche alternativen Konzepte sind denn da gerade so ein bisschen in der Diskussion?
Was ich jetzt gerade schon angedeutet habe, ist sozusagen so der eine, der breitere Rahmen davon, zu sagen, dass eigentlich all das, also erstmal zu sagen, all das, was die Polizei schaffen soll, schafft sie faktisch nicht. Also vor allem so diese Idee der Herstellung von Sicherheit, da kann man, glaube ich, in den USA sehr, sehr klar zeigen, dass die Polizei da mit dieser Aufgabe sehr dramatisch gescheitert ist. Im Gegenteil, dass sie eigentlich dazu führt, dass es mehr eine größere Unsicherheit gibt. Also insbesondere eben für schwarze Menschen, die Gefahr laufen, dass sie getötet werden. Einfach wenn sie zum Beispiel joggen gehen oder wenn sie im Supermarkt einkaufen gehen oder wenn sie mit dem Auto fahren und so weiter. Das heißt, die Polizei ist dort ein massiver Unsicherheitsfaktor. Dann nimmt es tatsächlich diese Bewegung aber auch auf sich, nicht einfach zu sagen, wir eliminieren diesen Faktor, sondern wir überlegen uns, was ist das, was uns wirklich sicher macht. Und ein Aspekt ist dann, Sicherheit erstmal anders zu definieren, nicht so stark auf die Frage der Strafjustiz nur zu beschränken, sondern auch zum Beispiel die Frage der Gesundheitsversorgung, der sozialen Sicherheit. Also zum Beispiel, was sich jetzt ja auch damit verbindet, ist die Corona-Krise. Die meisten oder sehr, sehr viele schwarze Menschen haben noch nicht mal eine Gesundheitsversorgung. Das überhaupt als Sicherheitsfrage oder als Frage, wo es auch um Leib und Leben geht, auf die Tagesordnung zu setzen, ist schon der eine Schritt. Und dann letztlich auch so die Frage, wie kann man eigentlich andere Formen schaffen, auch des Schutzes von Leib und Leben. Und da sind die am weitesten fortgeschrittenen Debatten tatsächlich in der feministischen Diskussion, also vor allem von schwarzen Frauen geprägte Diskussionen um alternative Konzepte der Herstellung von Sicherheit, die zum Beispiel unter den Stichworten von Transformative Justice oder Community Accountability firmieren, also wo es darum geht, andere Formen der Sicherheit zu entwickeln, die nicht darauf basieren, dass man den Staat anrufen muss, der meistens eben die Verletzung oder die Unsicherheit weiter noch verschärft oder verschlimmert.
Bei der ganzen Diskussion, die momentan geführt wird, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland, also vielleicht so ein Beispiel, ich habe auf einer Demo ein Schild gesehen, ein Staat ohne Polizei ist möglich, der für Belustigung bis hin zu totalem Entsetzen geführt hat, aber ich fand es einfach mal schön, mal so ein Schild zu haben. Aber was ist deiner Meinung nach in der ganzen Diskussion gerade zielführend und wo bewegen wir uns gerade hin?
Ja, also was jetzt die Zukunftsprognose angeht, da sind eben auch die Wissenschaftler meistens schlecht, zumindest die Philosophen. Also ich muss zugeben, ich habe diese ganze Debatte in den letzten 3 Wochen überhaupt nicht vorausgesehen. Es ist sozusagen eine totale Überraschung. Deshalb bei uns auch, dass dann eben, hat es ja auch gerade gesagt, der Stadtrat von Minneapolis mit einer Mehrheit von 9-3 beschließt, die Polizei abzuschaffen. Also das ist sozusagen, da eröffnen sich auf einmal ganz neue Perspektiven. Und man sieht hier aber, dass auf einmal Konzepte zum Einsatz kommen können, die schon seit Jahren und Jahrzehnten entwickelt wurden. Also das sind ja alles die Arbeit von Grassroots-Initiativen in den USA, die das unter dem Radar bereits gemacht haben. Und das ist übrigens in Deutschland auch so. Es gibt ja auch Leute, die schon seit Jahren und Jahrzehnten zu genau diesen Fragen arbeiten. Wie können realpolitische Reformen aussehen? Wie können konkrete Schritte aussehen? Und die werden aber eigentlich weder in den Medien noch in der wissenschaftlichen Diskussion wirklich ernst genommen. Aber man zeigt sich jetzt, dass auf einmal was möglich wird oder was realistisch erscheint, was die ganze Zeit ausgeschlossen war. Und das finde ich eigentlich das Spannende daran, allein diese Diskussion weiterzuführen. Ein Staat ohne Polizei, also ich meine, das sozusagen klingt natürlich ein bisschen widersprüchlich. Also warum hält man dann an der Idee eines Staates insgesamt fest? Und natürlich hat es auch eine utopische Komponente oder die Frage von allgemein von Gesellschaftsalternativen. Also will man vielleicht insgesamt die Gesellschaft auch grundlegend umstrukturieren? Und das ist auch das Ziel zumindest der amerikanischen oder auch der transnationalen abolitionistischen Ansätze zu sagen, das ist nicht zu trennen. Das ist Teil eines weiteren Kampfes um soziale Transformationen. Also wir müssen auch die Eigentumsverhältnisse und die kapitalistische Ausbeutung und die Geschlechterverhältnisse in Frage stellen. Also die Infragestellung der Polizei ist nur ein Teil davon. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um das richtig einzuschätzen, dass man diese Forderung nach Abschaffung der Polizei nicht isoliert betrachten kann jetzt von diesen ganzen anderen Fragen. Aber was jetzt zumindest an diesem Bereich aufgebrochen ist, ist eben die Frage, wie können wir denn in menschlichen Gesellschaften Konflikte regeln? Wie können wir Sicherheit herstellen? Wie können wir uns mit Respekt begegnen? Wie können wir versuchen, den Rassismus zu überwinden und sowas alles? Und das ist einfach, ja, diese ganze Frage, dass das auch mit staatlichen Institutionen oder mit der Gewalt zu tun hat, die in das staatliche Gewaltmonopol investiert ist. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz neue Lage im Moment. Und da erhoffe ich mir alleine von der weiteren Diskussion schon sehr viel.
Jetzt haben wir relativ viel über die USA, ein bisschen auch über Deutschland gesprochen, aber sehr stark ist ja die Black Lives Matter Bewegung auch logischerweise im UK, also in Großbritannien. Mhm. Wo geht's da gerade hin in der Entwicklung?
Also ich würde so meiner Einschätzung nach sagen, dass es recht ähnlich ist zur Situation in den USA. Also Großbritannien hat insofern ein bisschen historisch eine Sonderstellung, weil dort eigentlich die Polizei, wie sie in Europa bekannt ist, erfunden wurde mit den sogenannten Bobbies und überhaupt, dass die Polizei eine eigene Institution ist, die uniformierte Beamte sind, die bezahlt werden, die nicht vom Militär sind, sondern eine eigene Institution. Das ist alles, geht alles auf die Londoner Polizei zurück. Insofern hat es tatsächlich eine Sonderrolle. Und in der jetzigen Situation sieht man aber, dass die Frage von polizeilichem Rassismus, also der Fall von Mark Duggan ist da ganz prominent, der jetzt gerade wieder neu recherchiert wurde. Das zeigt sich jetzt in der britischen Polizei auch ganz massiv. Und dort ist es eigentlich so ähnlich wie in den USA, dass auf einmal möglich wird, wie das sozusagen die Forderung nach Defund the Police ja erhoben werden kann. Und dass es den Versuch gibt, das auch zu übertragen und dann eben zum Teil mit recht konkreten 8-Schritte-Plänen. Also insofern würde ich sagen, das ist eigentlich interessant, da zumindest eher, wie groß die Parallelen zur amerikanischen Diskussion sind. Ganz ähnlich übrigens auch in Frankreich. Also auch dort gibt es eine ganz große Parallele. Alleine in der Praxis des Polizierens der Banlieues, so wo diese Frage der Polizeikritik auch nochmal eine andere territoriale Dimension bekommt. Also das ganze Gebiete eigentlich poliziert werden, geradezu die Polizei als Besatzungsmacht erscheint. Und da eben diese Frage von Defund the Police lebensweltlich eine ganz andere Plausibilität auf einmal bekommt, wenn man sagt, da fällt einfach eine externe Repressionsmacht weg. Und da würde ich sagen, dass sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien diese Forderung jetzt ähnlich wie in den USA auf einmal mit ganz großer Macht und Nachdruck jetzt erhoben wird.
In Deutschland ist es noch ein bisschen eine andere Diskussion, ja. Hat ja auch eine andere Historie. Was sind hier momentan die Vorschläge? Also wir haben jetzt so die alternativen Konzepte in den USA diskutiert und ich würde zum Abschluss vielleicht noch so mal den Blick kurz auf Deutschland zurückbringen, was gerade hier die diskutierten Alternativkonzepte sind.
Also ich glaube, also wie mit vielen politischen Fragen gibt es da radikale oder grundsätzlich und eher reformistische Lösung. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man die beide im Auge behält oder verfolgt. Und schon lange in der Diskussion ist die Frage der Kennzeichnungspflicht der Polizei, das ist jetzt eine ganz weitreichende, triviale meiner Meinung nach Forderung. Also, dass Polizisten identifizierbar sein können, wenn sie Fehlverhalten im Dienst machen, dass man sie danach auch dafür zur Rechenschaft ziehen kann. Auch selbst diese kleine Änderung, die meiner Meinung nach in Demokratien absolut selbstverständlich sein sollte. Selbst die wird ja sehr hart bekämpft von den Polizeigewerkschaften. Das ist ein Punkt, der schon lange gefordert wird, auch von Menschenrechtsgruppen, Amnesty International, auch schon häufig angemahnt wurde von internationalen Menschenrechtsorganisationen, dass Deutschland keine ausreichende Möglichkeit hat, polizeiliches Fehlverhalten zu ahnden. Die Frage der Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle gehört auch zu den reformistischen Debatten. Also dass eben, ja, wer Opfer von Polizeigewalt wird, muss jetzt zurzeit selber zur Polizei gehen und dann muss die Polizei oder die Staatsanwaltschaften eigentlich gegen sich selbst ermitteln. Das ist auch keine zufriedenstellende Lösung. Also diese beiden Sachen, Kennzeichnungspflicht und Beschwerdestellen, das sind die reformistischen Forderungen, wo ich sagen würde, das geht in die Richtung, die Polizei besser zur Verantwortung zu ziehen. Aber auch in Deutschland gibt es sozusagen immer mehr Stimmen, die ja eine grundsätzliche Kritik oder eine abolitionistische Perspektive darauf zu werfen. Und da kann man, glaube ich, dann schon die Frage von Defund the Police insofern übertragen, als dass ein Ansatz auch die Entkriminalisierung bestimmter Straftatbestände sein könnte. Also wenn man alleine das Betäubungsmittelgesetz anschaut, da würde ich sagen, ersatzlose Abschaffung oder die Legalisierung von Drogen wäre schon ein sehr wichtiger Schritt. Also vieles, also ein Großteil der polizeilichen Aktivität auf den Straßen sind durch sogenannte Drogenkriminalität gerechtfertigt. Auch viel vom Racial Profiling wird damit gerechtfertigt. Wer wird angehalten, wer wird kontrolliert? Und auch ein sehr, sehr großer Prozentteil der Gefängnispopulation geht auf Betäubungsmittelgesetzverstöße zurück. Also allein die Abschaffung dieses Gesetzes und die Wegverteilung dieser Ressourcen, die dafür benutzt werden, eben zum Beispiel sichere Konsumräume oder eine bessere Drogenpolitik oder alleine bessere Wohnungspolitik, das wäre zum Beispiel eine Weise, wie man diese Perspektive von Defunding und gleichzeitig Umverteilung der Ressourcen auch auf Deutschland übertragen kann. Und dann jenseits davon gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die man machen könnte, die eben sowohl entweder, also das Berliner Antidiskriminierungsgesetz ist zum Beispiel ein Versuch, ne, auch da entgegenzuwirken. Aber da finde ich eben auch immer wichtig, das muss eingebunden sein in breitere gesellschaftliche Debatte auch um die Rolle der Polizei und auch um die Möglichkeit, wie man eine größere Kontrolle herstellt und aber auch, wie man die ganzen Probleme, die wir jetzt der Polizei zuschustern und die sie lösen soll, wie man die auch andere Weise und funktionalere, bessere, weniger gewaltvolle Weise lösen kann.